9, 10.
Behind enemy lines.
12, 8, 4, 3.
Der 28. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2011 im Berliner Kongresszentrum.
8, 4, 5, 4, 9, 9, 4, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9
27. Chaos Communication Kongress, der hier noch 3 Tage stattfindet.
Der 28C3, das heißt der 28. Chaos Communication Congress, findet hier im Berliner Kongresszentrum statt. Ich bin eben von draußen gekommen. Inzwischen kann man sozusagen das BCC erleuchtet sehen. Vor dem BCC steht die große bekannte Rakete und daneben inzwischen neu dieses Jahr ein großes Zelt, wo schöne Musik draus kommt und man rauchen kann. Von Weitem hörbar, dass hier Hacker und Hackerinnen oder Hexen, viele Nerds, viele Philosophen, Utopisten und vermutlich auch Psychologen rumsitzen.
Genau. Wir sind jetzt zu Gast bei Kollaboradio auf der 88,4 Megahertz in Berlin. Ja, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Für die nächsten Tage gibt es wohl auch noch Tageskarte. Wer Interesse hat, hier gibt es jeden Tag jede Menge Vorträge zu verschiedenen Themen, netzpolitischen, ziemlich nerdigen Themen. Über die Sicherheit im Internet geht's, um Netzneutralität und so weiter. Ein Ausschnitt der Themen hier gibt's in der heutigen Sendung. 1,5 Stunden senden wir von hier. Es gibt ein Interview zu Anfang mit der Sprecherin des CCCs, Konstanze Kurz.
Ja, da werden es vor allem darum gehen, was denn der Schwerpunkt des Kongresses ist und was sich denn Konstanze Kurz und die anderen, den restlichen Orga, dabei gedacht hat, das Motto Behind Enemy Lines zu nennen.
Dann ist das NOC zu Besuch. Das NOC ist das Network Operations Center. Hier gibt es nämlich auch ein Netz.
Wahnsinn. Nerds und Netz. Ob das denn funktioniert, vor allem im Chaos, das werden wir dann besprechen.
Wir laufen mit euch über den Kongress, einen wunderschönen atmosphärischen Beitrag mit diversen GesprächspartnerInnen und Leuten, die uns einfach mal so vors Mikrofon gelaufen sind.
Und außerdem berichten wir vom GSM-Netz, denn hier gibt es nicht nur normales Telefonnetz sozusagen und nicht nur Internet, sondern es gibt hier auch eine eigene GSM-Funkzelle und damit kann man sozusagen über Handy telefonieren.
Genau, die Leute sitzen ja auch gleich nebenan im Raum von uns. Wir haben hier so einen Kabuff, irgendwie so einen Abstellraum, wo wir unser Studio aufgebaut haben. Nebenan sitzen diese GSM-Leute, die praktisch das GSM, den Protokollstack, also die Software, damit das Ganze funktioniert, in Open Source nachprogrammiert haben. Und es funktioniert, wie sich bewiesen hat hier auf dem Kongress.
Wir befassen uns mit dem Bahnsystem, mit dem Bahnleitschienensystem, wie eigentlich der Zugverkehr funktioniert und die Züge hin und her geroutet werden und verhindert wird, dass sie zusammenfahren.
Und das war dann im Real Life die Züge, wie dann die Pakete im Internet funktionieren und ob die denn neutral hin und her fahren dürfen. Das wäre jetzt eine spontan komische Anmoderation. Das werden wir am Ende unserer 1,5 Stunden zu berichten haben.
Genau, also das ist so ein Ausschnitt von den Themen, die hier so besprochen werden. Wenn das interessiert, der schaut mal auf die Webseite des CCCs, ccc.de, da gibt es gleich einen Link dann zu dem Kongress hier und da gibt es dann sicher auch Links zu den ganzen Vorträgen, die nämlich auch alle gestreamt werden. Also wer es hier nicht hinschafft, kann auch da einfach gucken.
Und auch diverse Links zu unseren diversen Radiobeiträgen von heute und von den kommenden Tagen, denn uns wird es weiterhin zu hören geben.
Thank you. Na, Behind Enemy Lines hat natürlich verschiedene Anwandlungen. Ich glaube, als erstes denkt man wohl ein bisschen an die militärische Kategorie, sich hinter Feindeslinien einschleichen. Aber wir haben natürlich da auch eine gewisse Anspielung auf die Cyberwar-Debatte, die sich ergeben hat, also die Frage der kybernetischen Kriege und ob die Militärs jetzt in unsere zivilisierten und zivilen Netze kommen sollen. Aber wir haben natürlich auch im Prinzip Anwandlung daran, dass doch viele Hacker ihre Seele verkaufen und vielleicht nicht immer ethisch korrekte Projekte machen. Also man kann sich viele dabei denken, glaube ich.
Letztes Jahr war schon das Motto We Come in Peace. Du meintest auch eben, es klingt schon so nach etwas Kampf und Militär. Wem soll denn dieses Jahr der im Kampf erklärt werden?
Ich glaube, wir haben wieder eine Menge Themen, über die wir sprechen müssen. Das eine ist natürlich, dass wir dieses Jahr, glaube ich, gesehen haben, dass es Schwierigkeiten mit in den Grundstrukturen, Infrastrukturen, mit denen wir umgehen. Alleine die ganzen Probleme mit den sogenannten Certificate Authorities, also diejenigen, die Zertifikate ausstellen, die wir ja für viele sichere Web-Services brauchen. Dann die ganze Frage, die sich um den Staatstrojaner dreht und überhaupt auch die Frage von Überwachungssoftware und wer die für welche Zwecke herstellt. So ist zum Beispiel auch die Keynote dieses Jahr diesem Thema gewidmet, wo wir uns mal fragen, wie sieht es denn eigentlich aus in den ganzen arabischen Ländern und in den Ländern des Maghreb und welche Technik verwenden die da eigentlich, um ihre Bevölkerung zu unterdrücken oder auch Nachrichten zu filtern. Das wird, glaube ich, ein großes Thema sein. Aber wir haben natürlich auch wieder mal die, jetzt mittlerweile schon die Klassiker, also die Frage, wie sieht es denn aus mit der Sicherheit bei Mobiltelefonen? Und wir werden uns natürlich auch Datenschutzfragen widmen in verschiedenen also Themenbereichen.
Gerade was Netzsicherheit und Datenschutz angeht, gibt es immer wieder Aufforderungen zum Hacken, auch auf den CCC, um Schwachstellen herauszubekommen und Datenschutzprobleme aufmerksam zu machen. Gibt es dann von vornherein schon Probleme mit den Ordnungshütern diesbezüglich?
Naja, manchmal schon, nicht wahr? Aber wir haben bisher nicht gesehen, dass zum Beispiel die neue Gesetzgebung wie der Hackerparagraf wirklich zu vielen Prozessen oder so geführt hätte, im Gegenteil. Aber eine gewisse abschreckende Wirkung gibt es natürlich trotzdem.
Inwiefern spürt ihr das?
Naja, es gibt auch eine ganze Menge, gerade von den kleineren Firmen, die sich jetzt auch überlegen, welche Werkzeuge sie noch einsetzen können, ob sie vielleicht bestimmte Operationen hier von Deutschland aus nicht mehr machen, sondern eben vielleicht über gegründete Tochterfirmen im Ausland. Also sie überlegen sich halt, ob sie mit einem Fuß vielleicht im Knast stehen. Man ist da nicht mehr so unbefangen. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Fragen der Lehrer. Da ist ein bisschen Unsicherheit entstanden, auch vielleicht deshalb, weil der Hackerparagraphen in der neuen Variante ja noch eben nicht angewendet wurde vom Gericht. Aber wie gesagt, wir verstehen ja Hacken ohnehin ein bisschen breiter. Und nicht nur technisch im engeren Sinne, sondern, also wir haben ja auch wieder Vorträge zu der Frage Politik hacken und wie denn aussieht, zum Beispiel mit der Sprache hacken.
Gerade deswegen, weil ihr das ein bisschen breiter versteht und weil Technik auch immer mehr bewusst ins Leben eindringt, ist der Kongress ziemlich Mainstream geworden. Das merkt man schon zum Beispiel am Kartenverkauf. Es ist immer sofort, wenn Karten verkauft werden, alle. Was zur Folge hat, dass Verpeiler zum Beispiel einfach keine Karten mehr bekommen. Und es scheint ziemlich hip zu sein, auf den Kongress zu kommen und als Hacker sich zu bezeichnen. Ich bin hier ein Hacker, ich bin toll. Aber ist das Ziel der Veranstaltung, so groß und hip zu werden, oder nervt euch das selber schon ein bisschen?
Naja, es ist natürlich schon so, dass sich über die Jahre der Zulauf zum Kongress enorm erhöht hat. Und wir haben ja versucht, auch mit dem Vorverkauf, den es ja früher nicht gab, bei den Tickets, das irgendwie ein bisschen abzufangen. Denn wir hatten ja doch vor 3 Jahren das erste Mal die Erfahrung, dass Leute anstanden und dann weggeschickt werden mussten. Also sie hatten den Weg nach Berlin gemacht und es waren einfach keine Tickets mehr da. Das heißt natürlich auch, dass man niemanden mehr ins Gebäude lassen kann, weil natürlich auch eine gewisse Höchstgrenze nicht überschritten werden kann. Es kann ja mal was sein, ein Feuer oder eine Panik, und man darf natürlich die Gebäude nicht überfüllen. Wollen wir auch nicht. Und ich glaube, wir haben versucht, dem Rechnung zu tragen, aber trotzdem haben wir natürlich eine Menge Unzufriedene. Gleichzeitig hat sich diese ganze Community, glaube ich, über diesen engeren Hackersinn hinaus erweitert. Nämlich auch Leute, die sich für Technik im weiteren Sinne, aber auch für unsere politischen Themen, aber auch für viele Kleinigkeiten, die wir eben auch machen. Wir behandeln ja auch zum Beispiel die Frage elektronisches Geld, ja, oder also ganz eher Themen oder Podcasting zum Beispiel. Wir haben auch immer mal wieder Themen, die jetzt nicht im engeren Sinne Hacker-Themen sind. Ja, und deshalb glaube ich, dass es mehr Leute anspricht. Aber zum anderen hat der CCC sich aber auch schon von seiner Mitgliedschaft her so erweitert, dass wir mittlerweile fast nicht mehr alle Mitglieder ins Gebäude kriegen würden. Ja, ob die sich alle als Hacker im engeren Sinne verstehen, tut dabei aus meiner Sicht nicht viel zur Sache. Ich glaube, Technik ist heute in so vielen Bereichen wichtig, dass sich eben auch diese Hacker-Community wohl weiter öffnen muss. Wir haben auch noch eine andere Sache beschritten, die den abfangen soll, nämlich die dezentralisierte Ausstrahlung der Streams, die wir schon seit vielen Jahren haben, dass man eben auch, wenn man nicht mehr ins Gebäude reinpasst, vielleicht auch in seiner Heimatstadt eben zusammensitzen kann und die Streams gucken kann. Und das wollen wir auch dieses Jahr noch ausweiten und in einem Wiki schon sehr, sehr viele Streaming-Places. Und die haben wir dieses Jahr unter dem Motto No Nerd Left Behind.
Ich habe dazu gelesen, dass es 13 Länder inzwischen gibt, in denen eben solche No Nerd Left Behind Aktionen gibt. Letztes Jahr hießen die Peace Missions. Wie war denn im letzten Jahr der Anklang? Waren dort viele? Wisst ihr das? Sind es eher dann diese familiären kleinen Treffen, wie früher der Kongress dann in Hamburg zum Beispiel war?
Ja, die sind relativ klein, je nachdem, wie die Hackerspaces oder manchmal auch gar nicht so hackernahe Plätze, wo es organisiert wird, wie die organisiert sind. In der Regel ist es tatsächlich klein. Also da hocken 150 oder vielleicht auch mal 60 Leute zusammen, manchmal aber auch bis 20, wenn es sehr klein ist. Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann mit den frühen Hacker-Kongressen, weil man natürlich nicht wirklich dabei ist, sondern ja mehr konsumiert. Aber andererseits kann man natürlich, wenn man die Vorträge guckt, darüber debattieren. Man hat einen gewissen Rückkanal. Das heißt, man kann auch Fragen stellen, die von den Speakern vielleicht beantwortet werden, wenn die Zeit bleibt. Also es gibt eine gewisse Verbindung. Wir hatten letztes Jahr da einen sehr großen Anklang und auch ein positives Feedback. Allerdings natürlich auch manchmal Probleme mit dem Stream. Aber wir hoffen, dass es dieses Jahr nochmal besser wird. Also die Technik, ja, wir bemühen uns zumindest, die Streams sicher anzubieten. Gucken natürlich auch noch viele Leute von ihren ganz privaten Locations. Also viele tausend Leute.
Viele, viele Workshops und Vorträge finden hier auf dem 28C3 statt. Die ganze Veranstaltung wird eigentlich von der Eigencommunity selbst getragen. Viele Engel gibt es deswegen auch, die helfen. Eigentlich ein selbstorganisiertes Chaos. Ein Punkt vom selbstorganisierten Chaos ist das NOC, das Network Operations Center, was sich um das Netz kümmert. Inwiefern es denn funktioniert und selbstorganisiertes Chaos ist, dazu kommen wir gleich. Kai ist bei uns im Studio, nennen wir es mal Studio, dieser kleine niedliche Stuhlraum hier im BCC, aber erstmal Entspannungsmusik.
Snorts herself in
haben jetzt Kai hier sitzen vom NOC, vom Network Operations Center. Ihr sitzt ganz hinten im BCC, um vermutlich möglichst viel Ruhe zu haben. Und wie ich gehört habe, habt ihr tatsächlich Ruhe, weil dieses Jahr das Internet einfach funktioniert. Wie lange habt ihr denn gebraucht, um es so stabil zum Laufen zu bringen?
Na, effektiv haben wir eine Woche vorbereitet im CCB und am 23. alles aufgebaut. Der Backbone lief dann eigentlich schon nach ein paar Stunden Arbeit und jetzt war eigentlich nur noch die größte Arbeit, die letzten zwei Tage halt die ganzen Switches auf die Tische verteilen, Patchkabel ziehen und ja.
Es stehen überall Switches, allerdings habe ich schon öfter hier gesehen, es gibt tatsächlich inzwischen Menschen, die mit Laptops rumlaufen, ohne dass sie ein Kabel reinstecken können. Das heißt, überall wird WLAN gebraucht. Gibt es denn hier im gesamten BCC in der letzten Ecke auch WLAN?
Ja, es gibt überall WLAN. Ich glaube, der einzige Raum, der laut unserer Karte nicht mit WLAN versorgt, sind die Klos im Keller. Aber
und
sonst,
wir.
Hier sollte eigentlich auch WLAN sein. Wenn nicht, kriegt ihr es nachher noch.
Wenn wir die Tür zu haben, ist hier nichts. Das Netz ist, habe ich gehört, ziemlich schnell dieses Jahr.
Ja, wir haben insgesamt 23 Gigabit in einem Rechenzentrum draußen anliegen. Davon kommen 20 bis ins BCC und jetzt ist leider noch vor kurzem von einem Uplink eine Linecard kaputt gegangen.
Deswegen das heißt nicht so viel.
Na, wir haben jetzt nur 13 Gigabit und in zwei Tagen haben wir wieder die vollen 20 dann.
Und wird es ausgenutzt? Also in den letzten Jahren habe ich immer wieder Zettel gelesen mit nutzt bitte das Internet mehr.
Wir haben da jetzt so im Schnitt 4 Gigabit Outbound, also größtenteils ziehen Leute von draußen irgendwie Daten hier aus dem Netzwerk. Aber ich denke mal nicht, dass es ausgenutzt wird und es wird irgendwo bei 6, 7, 8 Gigabit aufhören.
Diese Gigabits können ja nicht von der Hardware, die wir so zu Hause im Wohnzimmer haben, gestemmt werden. Wo kommt denn das alles her? Das habt ihr ja nicht zu Hause rumstehen vermutlich, die Hardware, die ihr ja aufgebaut habt.
Na, der eine große Core-Router, der ist bei einem Hersteller, der bei Force 10 aus dem Labor rausgeflogen, weil die Hardware einfach abgekündigt war. Und die steht seitdem bei einem Franzosen auf dem NOC im Wohnzimmer rum.
Also doch im Wohnzimmer?
Ja, aber sie ist etwas groß, also ist so groß wie ein halbes Rack und ja, zieht auch ordentlich Strom, also die will man nicht zu Hause haben. Die andere Hardware haben wir hier bei Firmen in Berlin ausgeliehen und ja.
Wir hatten schon gehört, beim Kartenvorverkauf gab es von den Besuchern oder von denen, die gerne den CCC besuchen wollten, eine ziemliche Anspruchshaltung von einigen, die dann ziemlich gepisst waren, als sie keine Karte bekommen haben, mit Anwalt gedroht und anderen Sachen. Gibt es denn jetzt von den Leuten, die hier sind, die Anspruchshaltung, dass das Netz funktioniert? So richtig?
Ja, wir hatten schon ein, zwei Fälle unten im Hackcenter, wo wir Switches tauschen mussten und Leute wirklich gesagt haben, dass sie den Service erwarten, dass sie hier durchgehend Netz haben, aber das wird dann relativ schnell klargestellt, dass das Netz hier einfach nur Best Effort und freiwillige Arbeit von uns ist. Und dann akzeptieren sie es auch in der Regel.
Ihr habt hinten inzwischen in eurem NOC auch Sofas, könnt euch ja auch ausruhen, weil das hier verblüffend gut funktioniert, das Internet. Ich hoffe, das bleibt so die nächsten drei Tage und ich hoffe, es auch kann fleißig genutzt werden. Mir fällt leider tatsächlich nichts mehr ein dieses Jahr, weil alles funktioniert. Danke erstmal natürlich. Alle sind vermutlich sehr fröhlich. Auch die Streams können ja von überall genutzt werden, was natürlich auch sehr sinnvoll ist, dass das alles funktioniert, weil ja die ganzen zigtausend Menschen, die herkommen wollten, jetzt zu Hause sitzen können und wenigstens dort die Streams schauen können. Ich hätte jetzt gerne Musik auf dem Stream. Es kommt nicht. Nein, wir haben kein Sendeloch, denn ich rede.
Man könnte Neon Cat einspielen. Das läuft zumindest hinten im Loch immer die letzte Zeit.
Du könntest es singen.
Nee.
Ich würde sagen, ich kann ja in der Zwischenzeit noch erzählen, dass wir sicher nach dem Kongress nochmal dazu hören werden, ob es jetzt wirklich die nächsten drei Tage so gut funktioniert hat wie die letzten drei Tage. Ich höre Musik in meinen Kopfhörern. Ich hoffe, ihr draußen in der weiten Welt auch. Viel Spaß! Wir waren vorhin etwas sprachlos, weil das Internet hier so verblüffend gut funktioniert, obwohl es doch eigentlich selbstorganisiertes Chaos ist, aber verblüffend gut selbstorganisiertes Chaos. Aber dann ist uns die Idee gekommen, wenn es hier schon so gut funktioniert, wollen wir mal drüber reden, wie es denn draußen auf dem Feld funktioniert hat und funktionieren kann. Im Sommer gab es hier das Camp, es wird wieder Camps geben vom CCC. Kai, du hast auch das letzte Camp und vermutlich auch wirst du das nächste Camp mit organisieren, was das Internet angeht. Grob, wie lief's denn da? Habt ihr draußen Internet zu machen, ist ja grundsätzlich etwas komplizierter.
Na genau, wir haben halt einmal die Problematik, dass wir nicht wie im BCC hier komplett Kabel verlegt haben. Hier im BC haben wir halt zwischen den Patchräumen Glasfasern liegen, das ganze Jahr Wanddosen überall. Auf dem Acker dort draußen mussten wir uns das halt ganz selbst legen. Da haben wir erstmal mit den Kooperationen von den Stadtwerken dort eine Glasfaser gezogen vom letzten Punkt am Ende einer Straße, 8 Kilometer durch den Wald. Und die hat dann bei uns an einem Container geendet, wo wir dann ein paar Racks drin hatten mit Hardware. Und auf dem Camp selbst haben wir dann nochmal zusätzlich ca. 3 bis 4 Kilometer Glasfaser verlegt von so kleinen leeren Dixie-Klos, die wir als Rechenzentrum missbrauchen. Wird dann einfach einen Switch reingelegt und Glasfaser in zwei Richtungen weg und ja, da connecten sich dann die User dran.
Diese Datenklos gibt es bestimmt eines Tages im Museum, ich würde drauf wetten.
Gibt es schon, im Miniaturwunderland steht eins in
Echt?
Hamburg. Ja.
Cool. Und gab es eigentlich schon, fällt mir das dazu ein, wenn man hier so eine Internetkonstruktion sich überlegt, gab es schon mal Anfragen von so Politcamps, so zum Beispiel von einem Castor-Camp, dass ihr mal vorbeikommt und die ganze Infrastruktur aufstellt?
Also an CCC direkt glaube ich bisher nicht, aber mich haben jetzt schon häufiger Leute aus dem Club kontaktiert, wie man das macht, wenn man jetzt zum Beispiel im Wendland mal WLAN aufbauen will und so Sachen.
Okay, würde ich auch... Kann man bestimmt euch mailen, wenn man dazu Fragen hat. Ansonsten würde ich jetzt nochmal mir das so direkt nochmal zum letzten Camp kommen. Ich war ja auch da und es lagen komische Huppel auf der Straße, weil ich, wie ich gehört habe, halb kaputte Glasfaser wieder zusammengefrickelt werden mussten und damit nicht alle Autos sie kaputt fahren. Hat es denn so funktioniert, dass, wie du gerade so erklärt hast, wie dann die Glasfaser liegen mussten?
Es hat am Ende alles funktioniert, aber es war halt deutlich mehr Arbeit, weil wir haben da halt eine 4 Kilometer lange Glasfaserrolle gekauft und die dann zerschnitten und dann muss man halt da wieder Stecker dran spleißen, was ziemlich aufwendig ist. Und wir haben, glaube ich, die ersten 2 bis 3 Tage nur damit verbracht, Stecker an Kabel hinten dran zu machen.
Stecker, Kabel draußen, fallen mir glatt Nageltiere ein.
Gibt's auch, aber zum Glück hatten wir keine. Ich weiß auch nicht, ob die durch so einen Hartplastikmantel durchkommen von einem Kabel.
Sicher.
Ja, aber da hatten wir Glück. Also wir hatten selbst auf dem Camp keine Ausfälle dann.
Und es hat ja ziemlich geregnet, was jetzt Luftfeuchtigkeit jetzt nicht so sonderlich gut für WLAN ist, aber das hat geklappt.
Das WLAN lief ganz gut. Wir hatten an Hardware hatten wir von einem Hersteller, der normalerweise Industrieswitches baut, sprich Switche, die irgendwie neben der Fräse mit Öl laufen können, ohne dass ihnen was ausmacht. Und die können dann auch mal ein bisschen höhere Luftfeuchte ab oder auch mal ein paar Tropfen Wasser. Und insgesamt, also in die Datenklos läuft halt eh nichts rein. Und also der Regen hat uns nicht wirklich viel ausgemacht.
Und das nächste Camp oder die nächste Outdoor-Event steht bevor?
Bisher nicht. Ich glaube, in 2 Jahren sind jetzt wieder die Holländer dran mit einem. Und
mal sehen, ob die es auch so gut können.
Wahrscheinlich. Also die Teams überschneiden sich ja ziemlich. Also wir kommen ja auch zu den Holländern, die Holländer kommen zu uns und helfen und wir arbeiten ja in Teams zusammen.
Und jetzt habe ich gerade mal tatsächlich auf die Uhr geschaut. Vorhin hatten wir ein quasi Sendeloch. Jetzt sind wir schon weit überschritten. Ich danke dir, Kai, dass du da warst und wir sprechen uns bestimmt bald wieder.
Jo. We'll be right back.
Der 28. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2011 im Berliner Kongresszentrum. Das waren vor dem schwarzen Quadrat von Deef, von dem Sampler of Man and Machines. Genau, und weiter geht's jetzt auf einen Spaziergang durchs Berliner Kongresszentrum, wo gerade der Kongress stattfindet.
Das Berliner Kongresscenter zwischen den Jahren. Voller Hacker und Hexen, voller Künstler, Philosophen, Politikfreaks, voller Kabel, voller Licht, voller Lötkolben. Unten im Keller befindet sich das Hackcenter, ein Workshopraum und ein Hardwareraum. Dieses Jahr befindet sich dort kein Blinken-Area, aber zwischen den orangenen und roten schummrigen Lichtern, in dem die Hacker und Hexen vor sich hinhacken, blinkt es auch immer wieder grün und blau. Hinter dem Hackcenter befindet sich der Himmel, in dem die Engel sich aufhalten können. Die, die freiwillig, unentgeltlich helfen, dass das Chaos im BCC funktioniert. Im Hardware-Raum kann gelötet werden, es steht ein 3D-Drucker herum. Außerdem gibt es im Keller eine Foodhacking-Ecke. Allerdings war da niemand bisher anzutreffen, keine Ahnung, was genau da laufen wird. Eine Etage darüber, also im Erdgeschoss, befindet sich die Cafeteria. Noch nicht fertig aufgebaut am Tag 1 am Mittag, konnte schon Kaffee, Mate und Essen gekauft werden, sich im Bällebad gewälzt, an Spielgeräten gequält und sich an Lego-Bausteinen erfreut werden. Das habt ihr gebaut?
Ja.
Sind da Tiere drauf?
Ja.
Was ist denn da alles drauf?
Wo ist ein Elefant?
Außerdem treffe ich zum Beispiel im Erdgeschoss den Philbot. Jedes Jahr ist er auf dem Kongress zu finden. Was er diesmal an Spezialitäten an seinem Stand zu bieten hat?
Also was wir neu haben, ist die schwarze Balkenbrille, früher auch Porno-Balkenbrille genannt.
Die ist doch nicht neu, die kenne ich. Habe ich zu Hause liegen.
Ja, schon, aber die aktuelle Version hat einen UV-Schutz eingebaut. Man kann sie also wirklich als Sonnenbrille auftragen.
Wir laufen jetzt Padelun im Erdgeschoss hinterher. Wir stehen hier vor dem neuesten Produkt.
Die 1 Kärtchen mit Lichtbild, das wir direkt hier anfertigen können. Wir haben hier ein professionelles Fotostudio aufgebaut. Und dann kann man Daten angeben und die werden auf diesen Ausweis gedruckt. Also jeder kann sich einen schönen Namen ausdenken oder einen Künstlernamen oder auch seinen Realnamen nehmen. Und hat hinterher ein Kärtchen, mit dem ich mich überall, wo ein Lichtbildausweis gefordert ist, mich ausweisen kann.
Ist aber nicht wirklich legal, oder?
Natürlich, völlig legal. Jeder kann einen Lichtbildausweis, auch sich selber machen, wenn er möchte oder sie möchte. Und insofern ist das völlig legal. Es ist natürlich kein amtlicher Personalausweis. Es ist ein Lichtbildausweis.
Aber wird ja auch nicht immer verlangt, sondern steht oft Lichtbildausweis da.
Ganz genau. Und für die meisten Teile, also in eine Disco komme ich damit sicherlich schon rein, auch wenn ich unter 21 bin.
Und seid ihr auch so equipped, dass ihr ein RFID-Schreibegerät da habt, um es auf die Chips zu speichern?
Version 1, die wir hier auf diesem Kongress haben, ist komplett ohne Chip. Unsichere Ausweise haben überlegt, werden wir dann nächstes Jahr anbieten.
Großartig. Also alle, die Lust haben, sich endlich mal einen Lichtbildausweis machen zu lassen, hier im Erdgeschoss im BCC. Wir sind jetzt hier vorbeigelaufen, eben am Föbut und ein paar Baloons neuem tollen Lichtbildausweis-Produkt. Jetzt kommen wir vorbei am AK-Vorrat. Wir erinnern uns, es gab mehrere Großdemonstrationen von euch. Was macht ihr denn zurzeit?
Wir versuchen uns zu wehren gegen den ganzen Populismus, der in den Medien hochgekocht wird, weil ja nun auch gerade in Deutschland das Thema wieder sehr warm, sehr heiß ist. Und wir fürchten, dass im kommenden Jahr die hier auf bundesdeutscher Ebene wieder neue Gesetzgebungen durchdrücken wollen, um das wieder einzuführen.
Was deutet darauf hin, dass ihr diese Befürchtung habt?
Naja, dass die CDU und CSU sowas ganz toll findet, ist ja klar. Und hinzu kommt, ist, dass jetzt Anfang Dezember die SPD auf ihrem Bundesparteitag blöderweise, wenn auch knapp, auch für einen Antrag gestimmt hat, der die Vorratsdatenspeicherung, wenn auch in leicht abgeschwächter Form, will. Und wir sind da der Meinung, grundsätzlich geht das nicht, weil das die Unschuldsvermutung umkehrt, weil das Zwietracht, weil das jede Menge Probleme in die Gesellschaft reinbringt, die wir in dieser Form noch nicht hatten. Das ist also auch aus rechtspolitischer Sicht ein völliger Tabubruch, der mit so einer neuen Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt worden. Und wir wollen uns mit Händen und Füßen wehren, so gut wir das halt können.
Und was genau habt ihr mit dem CCC zu tun? Also wir sind hier im BCC, warum AK-Vorrat und CCC?
Naja, es gibt Leute aus dem CCC, die den AK-Vorrat mitgegründet haben. Es gibt immer Schnittmengen, genauso wie mit dem Fürbot oder auch mit einzelnen Parteien. Sind Leute bei uns im AK-Vorrat drin. Wir sind ja eine offene Gruppe, jeder kann mitmachen, auch anonym. Nur über eine Mailingliste, man braucht sich sonst nicht anmelden. Kann rein, kann raus, macht mit oder auch nicht mit. Wenn keiner was macht, passiert auch nichts. Deswegen sind wir auch hier, weil wir ja viele Leute treffen, die zwar aus technischer Sicht so an der ganzen Materie dran sind, aber ohne dass ich das böse meine, viele Leute im CCC, denen fehlt schon noch eine politische Komponente. Das war immer so, es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir hier stehen, die Leute ankommen und die Fragen haben, denen auch zur Verfügung stehen.
Und was ist, nochmal zum Beginn Frage, was ist eure aktuelle Aktion? Gibt es eine?
Ja, sowas haben wir nicht. Wir haben jetzt Mitte Dezember einen Aktionstag gehabt. Wir machen eine kleine Demo jetzt am dritten Tag. Das machen wir jedes Jahr hier so, klein und fein, ohne großen Aufwand. Und wir versuchen auf die sachlichen Ebenen zu argumentieren. Wir haben jede Menge Printprodukte. Wir versuchen an die Politiker anzugehen, auch in Brüssel. Wir waren letztes Jahr öfters in Brüssel und haben versucht, den Leuten da zu erklären, was unsere Bedenken sind, auf einer sachlichen Ebene, auch anhand von Statistiken zu zeigen, dass das völliger Unsinn ist und völlig unverhältnismäßig ist, was wir da wollen. Wir wissen, dass wir die Welt nicht retten können, aber wir versuchen es wenigstens ein bisschen zu schieben.
Und wie ist der Anklang der, wie du selbst meintest, teilweise unpolitischen Hacker hier? Sind sie interessiert?
Naja, ich kann da kein allgemeingültiges Bild für abgeben. Ich meine, die kein Interesse und keinen Bock haben, die kommen wahrscheinlich auch nicht vorbei. Auf der anderen Seite sind halt einige Leute, die so erstmal so schnuppern und wo man schon ins Gespräch kommt. Und offen sind die hier. Also das kann ich dir schon bestätigen.
Noch eine Etage höher dann finden wir Drohnen. Wie wir von Russland wissen, kann damit auch unabhängig Bilder über Protestbewegungen produziert werden. Ansonsten sieht es vor allem toll aus, wenn sie durchs BCC kreisen, aus Styropor oder aus Metall. Auf dieser Etage ebenso befindet sich die Blinken Area und wir finden eine Klappermaschine. Hier können mit einer Telex SMS empfangen werden. So klingt es. Und was genau ist es?
Also eigentlich ein alter Fernschreiber, den wir jetzt hier angekoppelt haben, dass man da SMS hinschicken kann und der druckt die dann aus.
Das heißt, Fernschreiber kann man schon am Deck ankoppeln oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, mit Hilfe eines Computers dazwischen schon.
In der Nähe dieser Telex findet man was ganz Wichtiges, einen Teil der Infrastruktur des Kongresses. Eventphone. Hier kommen Leute hin, um ihre Decktelefone anzumelden, um untereinander telefonieren zu können oder über Telefon die Vorträge mithören zu können. Mit GSM-Telefon geht es inzwischen auch. Dazu muss aber eine extra SIM-Karte gekauft werden. Da hier im BCC auch eine GSM-Funkzelle herumsteht, wenn die Hacker vor Ort sind. Wie viele Decktelefone sind schon angemeldet?
Oh, ich denke, wir haben jetzt so ungefähr so 200, 250 Telefone, dürften jetzt mittlerweile drin sein. Also das sind die Decktelefone, die jeder mitbringen kann. Bei den GSM-Telefonen habe ich gerade keinen Überblick, da ja auch viele Leute ihre alte SIM-Karte von letztem Jahr mitbringen und ihr Telefon einfach wieder in Betrieb nehmen.
Wie viel schafft ihr denn? Gibt es einen Zusammenbruch?
Na, also bisher haben wir es noch nicht geschafft, es zum Zusammenbrechen zu bringen. Dafür waren es einfach noch zu wenig. Die Größenordnung, die wir so getestet haben, waren so bis 1500. Läuft es noch relativ entspannt. Im Sommer auf dem Camp, da hatten wir eine ganze Ecke mehr durch die ganzen GSM-Telefone. Das funktioniert aber auch ohne Probleme, mehr oder weniger.
Und ich stehe hier gerade schon eine Weile neben dem Tisch. Ich habe drei Beobachter, die inzwischen ziemlich verzweifelt wieder mit ihrem Telefon weggegangen sind. Das heißt, nicht jedes Telefon kann hier einfach eingeloggt werden.
Der Großteil der Telefone kann eingeloggt werden, aber es gibt immer noch ein paar Telefone, die diesen Deckt-Standard nicht so vollständig sauber implementieren. Und die kann man dann leider nicht anmelden. Also wir versuchen immer unser Bestes und probieren es teilweise mehrfach. Manchmal hilft einfach Batterie raus und wieder rein und dann noch zweimal versuchen. Aber es gibt auch einfach Telefone, die partout nicht wollen.
Habt ihr es schon mal mit anderen...
So zum Umhängen, so kleine Decktgeräte, die auch so als Babyphone gedacht sind. Die hatten wir auch schon mal. Es gab mal welche, die hatten sich ein Decktelefon in einen Anzug eingebaut. Da waren dann die Tasten auf dem Jackett vorne drauf. Also da gibt es schon die lustigsten Sachen. Und wir hatten auch mal jemand, der sich so ein Decktelefon in ein ganz altes Wählscheibentelefon eingebaut hat und das dann auch mit durch die Gegend tragen konnte. Also hier kommen schon die seltsamsten Geräte an, unter anderem auch selbstgebaute.
Und jetzt mal so rein, so technisch, funktioniert ihr wie eine große Telefonanlage zu Hause?
Ja, so in etwa, also so wie viele Telefonanlagen zu Hause wahrscheinlich, wenn man mehrere zusammennimmt. Vom Prinzip haben wir eine Anlage, wo jede Menge Decktantennen angeschlossen sind. Diese Decktantennen sind so wie Access Points im gesamten Gebäude verteilt und werden zentral halt von einer Telefonanlage beackert. Und da melden wir die Telefone an und dann kann man halt auch im gesamten Haus durch die Gegend laufen, ist dann erreichbar darüber.
Wer mehr von oder über den CCC im BCC erfahren will, höre Radio in deinem Lokalradio oder per Stream.
So, ins Studio hat es jetzt Peter Stube vom Projekt Osmocom geschafft. Osmocom BB vom englischen Open Source Mobile Communications Baseband. Das sagte Wikipedia, wo ich nachgeschlagen hat. Ihr programmiert den GSM-Stack in Open Source nach. Wieso macht ihr das denn? Das ist doch ein ganz schöner Haufen. Ich habe mir diesen Standard mal angeguckt, da sind schon so ein paar tausend Seiten.
Ja, mehrere hunderttausend Seiten sogar. Wieso? Ja, erstmal ist es interessant für uns, aber es ist auch, hoffe ich, interessant für andere. Es gibt im Bereich Netzwerktechnologie, so Internettechnologie, sehr gute Erfahrungen, sehr gutes Wissen über die Protokolle, über die Technik, die verwendet wird. Aber im Bereich GSM und Mobile Communications gibt es nicht unbedingt so breite Kenntnisse davon. Also es ist auch eine Möglichkeit, mehr zu lernen über wie die Netze funktionieren, die wir auch weltweit täglich benutzen.
Jetzt seid ihr bei Osmocom ja auch nicht alleine, die das machen. Da gibt es ja noch das Projekt OpenBTS. Was machen die genau?
Ja, erstmal Osmocom BB, das Baseband-Projekt, das ist ein Teil von dem von der Gruppe, kann man vielleicht sagen, Osmocom-Projekte. Es gibt mehrere Projekte innerhalb Osmocom, außer Osmocom Baseband, Osmocom BB. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, was sich mit Tetra beschäftigt. Das ist so Funktechnologie für Polizei, Flughäfen, Wasserbetriebe, öffentliche Straßenverkehr und so weiter. Es gibt auch ein Projekt, was sich für Satellittelefonie interessiert, Osmocom GMR. Es gibt noch ein Projekt, heißt OpenBSC, was wir auch hier auf dem Kongress eingesetzt haben für das GSM-Netz. Und ja, es gibt noch mehrere, glaube ich, bestimmt. Okay. OpenBTS ist noch ein Projekt, nicht innerhalb Osmocom. OpenBTS macht ein Open Source Basisstation.
Also das Handy praktisch. Osmocom war das Handy praktisch.
Osmocom
die Empfängersoftware.
Richtig. Osmocom BB ist Software, die im Telefon läuft oder auf dem Telefon läuft. OpenBTS ist Software und sogar Hardware ein bisschen, die auf der Network-Seite läuft. Also tatsächlich die Station, die jede Telefon kommuniziert mit.
Na, ist das Netz hier auf dem Kongress, ist das dann rein mit offener Software, also die Basisstationen aufgebaut?
Jein. Die Basisstationen sind kommerzielle Produkte, die heißen NanoBTS von der Firma IP-Axis. Das ist so ein Gerät, sieht aus wie einem Wireless Access Point ungefähr. Von der Größe her haben wir 6-mal im BCC aufgebaut. Die sind miteinander verbunden und die sind auch mit einem Rechner verbunden, wo OpenBSC läuft. OpenBSC ist also Open Source Base Station Controller, heißt das. Ist, wie gesagt, ein Controller für Basisstationen.
Also wie die dann untereinander die Basisstationen kommunizieren, so.
Genau, richtig.
Okay.
Und welche Telefone können was machen und so weiter. In OpenBSC gibt es auch ein Modus oder ein Teil von der Software, was als eigentlich Backend funktioniert, was man normalerweise in einem kommerzielles GSM-Netz hat man das alles getrennt als separate Teile. In OpenBSC ist alles eingebaut, SMS Center zum Beispiel, was alle SMS hin und her schickt, lagert inzwischen auch. Home Location Register, HLR heißt das, eine Liste von Benutzern, die zugelassen sind, die also das Netz quasi benutzen dürfen, sich einloggen dürfen. Und wie gesagt, diese Organisation oder Koordination von aller Basisstationen. OpenBTS, wie gesagt, ist eine Basisstation. Das heißt, OpenBTS konnte statt Nano-BTS benutzt werden, also diese Nano-BTS-Produkten, die wir haben. Mittlerweile ist das nicht so häufig, dass OpenBTS zusammen mit OpenBSC in Betrieb genommen wird, aber es ist grundsätzlich möglich.
Okay. Wie viele Leute nutzen das denn hier auf dem Kongress? Also für wie viele funktioniert das?
Gute Frage. Davon habe ich keine aktuelle Statistik. Leider. Ich weiß, dass wir bisher wir haben auch letztes Jahr auf dem Kongress hier und im Sommer auf dem Camp ein Netzwerk aufgebaut und auch vor jetzt zwei und ein halbes Jahr in Niederlanden, bei H 2009 haben wir auch ein Netz betrieben und insgesamt sind jetzt, ich glaube, über 2000 SIM-Karte hergestellt und ich weiß nicht, wie viele von denen alle verkauft sind, aber schon gestern, also einen Tag bevor Kongress, also Tag 0, haben wir, glaube ich, 100, 150 SIM-Karte schon verkauft. So. Okay. Also, ja. Ob die alle dann auch in Betrieb genommen wird, das weiß ich nicht. Aber
Ich habe meine in Betrieb. Funktioniert auch super.
Ja, ich auch. Also das geht hier gut. Auf dem Camp war es nicht so einfach, weil dann konnte ich leider nicht die Nano-BTS-Basisstation benutzen. Weil die Fläche da in Finowfurt größer ist, dann sind die dafür zu klein. Da war es viel mehr Arbeit und läuft nicht so stabil.
Inwieweit ist denn das lokale GMS-Netz hier mit dem Decknetz vernetzt?
Komplett, würde ich sagen. Also alles, was man mit Deck machen kann, kann man auch mit GSM-Telefon machen. Okay. Wir sind mit den Jungs von Eventphone verbunden auch.
Wie ist denn, ihr baut ja jetzt das Ganze so in Open Source, wie ist denn da die Reaktion von den herkömmlichen Hard- oder Softwareherstellern auf das Projekt? Also gibt es da vielleicht Hilfe? Die wollen das ja vielleicht auch gerne mal für Kompatibilitätstests nutzen. Unterstützen die euch da oder stoßt ihr eher auf Ablehnung?
Kann ich nicht richtig so beantworten. Alleine, es gibt dann andere im Projekt, die davon mehr Erfahrung haben. Aber ich weiß, dass es viele Fälle gibt, wo die kommerziellen Hersteller einfach keine Alternative sind. Es gibt mehrmals, sag mal, kleine Länder, die eine zu kleine Kunde für zum Beispiel Nokia oder Huawei oder wer noch immer sind, die trotzdem ein GSM-Netz sehr gerne haben wollen. Dafür ist dann diese Open-Source-Möglichkeit eine sehr gute Lösung.
Wo gibt es schon Länder, wo das dann praktisch ihr Netz damit aufbauen?
Ich weiß, dass OpenBTS auf jeden Fall schon benutzt wird. Ich weiß nicht, wie weit die Osmocom-Projekte schon benutzt werden.
Okay, cool. Genau, dann, das meintest du ja am Anfang, dass das ja auch so ist, um praktisch die Technik besser kennenzulernen. In letzter Zeit, gerade die ganze GSM-Geschichte hat ja immer wieder so mit Sicherheitsproblemen auf sich aufmerksam gemacht.
Ja.
Neulich hatte ich mal gelesen, gab es erst eine Nachricht, dass per SMS praktisch ein Angriffsvektor geschickt werden kann, woraufhin das Telefon dann eine SMS zurückschickt, was dann je nach Nummern ziemlich teuer werden kann oder sowas. Du kennst dich ja im Code ganz gut aus. Also was sind denn die größten Sicherheitsprobleme bei GSM und wie beurteilst du das? Ist das bald gar nicht mehr geben oder läuft das halt so weiter und ab und zu passiert halt was?
Ich hoffe natürlich, dass es schnell besser wird. Es gibt sehr, sehr viel Code, insbesondere auf der Netzwerkseite, aber auch in Telefone. Und natürlich, je mehr Code es gibt, desto mehr Bugs gibt es auch. So, es ist immer. Und vielleicht können wir ein paar Bugs finden und und zeigen. Und glaube ich, haben wir auch schon gemacht, ein paar Mal, wo es mittlere bis große Probleme gibt in Netzwerke und auch in Telefone. Und das hoffentlich werden die auch erst ernst genommen von den Herstellern und gefixt. Und das, glaube ich, haben wir auch mindestens ein paar Mal erfolgreich gemacht. Also dass tatsächlich Hersteller jetzt aktiv oder aktiver, noch aktiver arbeiten mit Sicherheitsproblemen in die Software-Stacks.
Wie schaut denn das mit so neueren Systemen? Also jetzt UMTS ist ja schon recht, hat sich schon weit verbreitet, oder LTE ist am Kommen. Mhm. Baut ihr da auch drauf auf diese neueren Systeme, oder richtet ihr euch denen auch zu? Wendet ihr euch denen zu?
LTE noch nicht so sehr viel. 3G vielleicht so langsam. Auf dem Kongress jetzt morgen, glaube ich, wird es einen Vortrag geben, was in die Richtung geht. Wir haben in Osmocom bisher meistens auf GSM Fokus gehabt. Grundsätzlich haben wir nichts gegen 3G zu arbeiten. Aber es gibt immer noch viel zu tun mit GSM schon.
Uns wird nicht leichter, wahrscheinlich, die Technik.
Stimmt, wird immer mehr Technologie. Mhm. Andererseits in 3G wird auch ziemlich viel wiederverwendet von GSM. Also auch wenn wir auf GSM weiterarbeiten, geht das nicht verloren unbedingt für Weiterarbeit mit UMTS.
Okay, dann vielen Dank für das Interview.
Ja, danke.
Und ja, viel Vergnügen noch mit dem Code.
Dankeschön.
Behind enemy lines.
Der 28. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2011 im Berliner Kongresszentrum.
Ein weiterer Aspekt hochzivilisierter Infrastruktur ist die Frage nach Mobilität. Dabei nimmt der Zugverkehr nach wie vor eine tragende Rolle ein. Und wir haben sicherlich alle schon mal erlebt, wie schmerzlich das ist, wenn die Bahn dann mal nicht kommt oder die S-Bahn dem Schnee erliegt. Wenn man da so an den Gleisen steht und sowieso nicht weg vom Fleck kommt, hat sich sicherlich auch schon der oder die eine oder andere mal gefragt, wie funktioniert dieses System überhaupt? Wie ist das Bahnnetz organisiert, dass nicht Züge aufeinander fahren oder kollidieren? Oder warum das einfach viel zu selten vorkommt und genau zu diesem, nicht viel zu selten, also weswegen das so selten vorkommt. Genau zu diesem Thema hat der Stefan Katzenbeißer von der TU Darmstadt am ersten Tag vom 28C3 einen Vortrag gehalten und wir haben danach mit ihm gesprochen.
Bei mir ist gerade der Stefan Katzenbeißer. Du hast einen Vortrag gerade gehalten über Sicherungssysteme im Bahnverkehr. Kannst du noch mal kurz für unsere Hörerinnen zusammenfassen, wie sich in den letzten 100 Jahren die Sicherungssysteme im Bahnwesen verändert haben oder entwickelt haben?
Also im Prinzip, das logische Grundprinzip ist immer noch das gleiche geblieben, wie es eben vor 100 Jahren war. Man versucht, die Strecke in einzelne Blockabschnitte zu unterteilen und versucht zu erzwingen, dass sich zu jedem Zeitpunkt in jedem Blockabschnitt jeweils nur maximal ein Zug befinden darf. Ja, und das, die Aufgabe einer Sicherungsanlage ist es, das sicherzustellen. Ja, und eben sicherzustellen, dass eine Zugfahrt gefahrlos möglich ist, sprich keine Gefährdungen durch weitere Züge eben eintreten können. In den Anfängen hat man das mechanisch realisiert, sprich Stellwerke in der Anfangszeit waren mechanische Einrichtungen, da gab es Hebel, ja, mit diesen Hebel konnte man Weichen umlegen, man konnte Signale umlegen und Weichen und Signale wurden in Abhängigkeit gebracht, rein mechanisch durch Stahlstangen im Wesentlichen. Das war Stand der Technik bis in die späten 40er Jahre. Erst dann haben sich elektrische Lösungen durchgesetzt. Man hat die ersten Drucktastenstellwerke gebaut, wo der Fahrdienstleiter im Prinzip ein Gleisbild seines Bahnhofs vor sich hat und wo er sämtliche Handlungen durch das Drücken von Tasten durchführen kann. Ja. Diese Systeme basierten auf Relais, sprich man hat elektrisch mittels Relais die gesamte Logik des Bahnhofs nachgebaut, um auch wieder so derartige Abhängigkeiten zu erzwingen, dass eben eine Zugfahrt nur dann stattfinden kann, wenn die Weichen richtig liegen und so weiter. Ja. All das war Stand der Technik bis in die Mitte der 80er Jahre und erst ab dann hat eigentlich die Informatisierung eingesetzt der Sicherungssysteme.
Das heißt, bis zu den 80er Jahren hatten wir diese Backsteingebäude, die man an vielen Streckenposten sehen kann, mit großen Fenstern, mit erhöhten Fenstern, Ebenen und drüber, wo einzelne Personen drin saßen, die sich dann auf der Strecke nochmal umgucken konnte, ob das alles frei ist, um dann Schalter umzulegen, die Züge dann wieder weiterfahren lassen. Und ab den 80er Jahren hat man eher versucht, das wieder zu dezentralisieren.
Genau, also die Eisenbahn war damals ein extrem dezentrales System. De facto jeder Bahnhof war besetzt mit einem Fahrdienstleiter, der sozusagen autonom für seinen Bereich zuständig war. Große Bahnhöfe hat man sogar noch weiter unterteilt in einzelne kleine Stellbereiche, weil man schlichtweg mechanisch eine Weiche nicht auf die Entfernung umstellen konnte, ja, weil man das schlichtweg zu viel Kraft benötigt hätte. Daher war bis zu den 80er Jahren, gab es einen sehr, sehr hohen Personalaufwand, den man dann versucht hat, Entwicklung elektrischer Stellwerke oder elektronischer Stellwerke zu beseitigen.
Das heißt, ab den 80er Jahren ist alles jetzt elektronisiert und mehr zentralisiert worden. Wo liegen denn da die Probleme?
Gut, erstmal ist es natürlich ein Vorteil, ein großer Kostenvorteil, weil ich weniger Personal brauche. Sprich, ich kann größere Streckenabschnitte fernsteuern. Ich muss nicht mehr an jedem Bahnhof einen Fahrdienstleiter hinsetzen. Aber das bringt natürlich auch Nachteile mit sich, insbesondere im Störungsfall, weil ich dann, also wenn große Stellbereiche ferngesteuert werden, muss ich natürlich bei jedem Vorfall tatsächlich eine Person zum Hinschicken, die den Fehler beseitigt.
Die Bahn kommt zu spät, Züge fallen aus. Liegt das unter anderem an dieser Zentralisierung oder liegt das eher an der gestiegenen Medienöffentlichkeit, an dieser Problematik?
Vermutlich beides. Aber tatsächlich ist die Zentralisierung sicher ein zunehmendes Problem. Ja, weil wenn einmal eine Weiche ausfällt oder ein Achszähler ausfällt, dauert es eine gewisse Zeit, bis jemand vor Ort ist, um den Schaden zu beheben. Ja.
Du hast in deinem Vortrag auch ein bisschen Zukunftsmusik anklingen lassen. Die gesteigerte Digitalisierung im Bahnverkehr, dass alles nicht mehr abschnittsweise geregelt wird, sondern die Züge genau erfasst werden, wo sie sind, in welchem Zustand sie sind und dass man auf Signale komplett verzichten kann. Kannst du diese Zukunftsmusik nochmal genauer erläutern?
Gut, die Europäische Kommission hat in den frühen 90er Jahren erkannt, dass eines der großen Hemmnisse für den internationalen Bahnverkehr darin besteht, dass es nationale Zugsicherungssysteme gibt, die eben historisch gewachsen sind. Und dass ein Zug, der in Deutschland zugelassen ist, in Deutschland fährt, nicht so ohne weiteres nach Frankreich fahren kann, weil eben die Systeme völlig inkompatibel sind. Und das hat zur Entwicklung eines einheitlichen Standards geführt, des European Train Control Systems, EDCS. das jetzt nach und nach implementiert wird. Natürlich mit hohem Aufwand und auch sehr langsam, weil man natürlich die bestehenden Investitionen nicht alle sozusagen wiederholen möchte. Im Zuge dessen wird man auch versuchen, zum Teil von ortsgebundener Signalisierung wegzugehen und dem Lokführer in seinem Führerstand unmittelbar anzuzeigen, sozusagen, ob die Strecke, die vor ihm liegt, frei ist oder nicht. Und diese Kommunikation wird in Zukunft über Funk passieren, nämlich über GSM-R, das ist eine Variante von GSM, die im Prinzip speziell auf die Bedürfnisse der Eisenbahn zugeschnitten ist. Und das ist sicher auch ein Punkt, wo sich jetzt Probleme in Zukunft entstehen können, weil man sozusagen, man öffnet bis jetzt geschlossene Systeme, man nutzt Funkkommunikation, um kritische Daten zu übertragen, all das sind natürlich Punkte, die man sich besonders ansehen muss, ja, vom Sicherheitsstandpunkt her.
Du hattest das Konzept von Security statt Safety erwähnt oder beziehungsweise die älter gewachsenen Systeme als Safety-basiert und die jetzt neu entstehenden Systeme als Security-basiert bezeichnet. Ist das ein Widerspruch?
Nein, man muss eigentlich beides betrachten. In der Vergangenheit lag der Fokus immer mehr auf Safety, sprich auf Zuverlässigkeit. Man hat versucht, mit ausfallenden Komponenten umzugehen, man hat versucht, mit Witterungseinflüssen umzugehen und so weiter. Und da ist die Eisenbahntechnik eigentlich sehr gut darin, ja, mit diesen Dingen umzugehen. Wenn wir aber jetzt zusehends auf Digitalisierung setzen, dann kommt auch dieser Security-Aspekt immer mehr ins Spiel. Ja, sprich, dass es der potenzielle Angreifer gibt, der Schadabsicht hat, ja, der ganz bewusst Handlungen setzt, um das System zu stören. Weil das hat man bis jetzt weitestgehend ignoriert mit dem Argument, naja, das ist alles abgeschlossene Systeme, da kann ohnehin niemand ran. Und wenn was passiert, dann schalten wir alles ab, sprich, der Zugverkehr ist ohnehin sicher. Ja. In Zukunft werden wir viel mehr Augenmerk legen müssen auf die Sicherheit gegen derartige ganz gezielte Angriffe. Ich sehe keinen Widerspruch zwischen Security und Safety. Wir müssen in Zukunft einfach beides handhaben.
Und wer sich jetzt fragt, fahren ohne Signal, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, das war genau der Plan bei Stuttgart 21, diesen tollen Tunnel, den sie da bauen wollten. Einer der Hauptkritikpunkte dort war ja, dass der Tunnel zu klein sei, um dort auch herkömmliche Signalanlagen zu installieren. Weil die Erbauer der Bahn sich einfach gedacht haben, ja, wir steigen auf dieses ESTW Level 2 um und funken dann immer direkt in das Fahrerhäuschen von der Lok, ob die Strecke jetzt frei ist oder nicht. Das führt natürlich auch mit sich, dass alle Züge, die dann diese Strecke befahren sollen, mit diesem System ausgerüstet sein müssen, welches natürlich sehr kostenspielig ist. Wer sich nochmal genauer über GSM-R, was auch immer in dem Beitrag genannt wurde, informieren möchte, dabei handelt es sich im Wesentlichen um Tetra. Tetra, genau, das kam in dem Interview davor vor. Dem sei der Beitrag über Tetra aus dem letzten Kongress, dem 27C3, sehr herzlich ans Herz gelegt.
Thank you.
Und jetzt geht unsere Stunde Radio auch schon bald dem Ende zu. Wir haben noch einen letzten Studiogast, den Falk. Interessante Sound nebenbei. Falk hält morgen einen Vortrag mit dem zusammen zur Kampagne Netzneutralität. Fangen wir mal an mit dem Wort Neutralität. So richtig neutral gibt es eigentlich nichts. Was soll das denn sein, Netzneutralität?
Ja, also bei Netzneutralität und was das genau bedeutet, darüber gab es ja beim letzten Kongress schon eine ganz, ganz, ganz große Diskussion, wo es dann rausstellte, dass Andreas Boog zum Beispiel, dass der am liebsten ein neues Internet hätte, nach den Maßstäben, die er gerne hätte. Allerdings, wenn man von Netzneutralität redet, dann redet man eigentlich vom klassischen Best-Effort-Internet. Das heißt eigentlich kurz gesagt, dass alle Daten mehr oder minder gleich behandelt werden. So richtig neutral ist das Netz natürlich nicht. Es gibt viele Techniken, die darin eingreifen. Aber vom Grundprinzip her ist es schon so, dass alle Daten mehr oder minder gleich behandelt werden. Und das ist etwas, was grundsätzlich eher positiv ist aus meiner Sicht und auch aus der von Markus Beckedahl, mit dem ich das zusammen morgen dann kurz ansprechen werde hier. Und wir werden dort ein bisschen darüber reden, warum das wichtig ist, wer da eigentlich dagegen ist und wohin die Reise eigentlich gehen könnte und was man dort eigentlich auch tun könnte und was ein möglicher Ansatzpunkt dafür wäre.
Aber schon an sich, Netzneutralität, du sagst gerade, gibt das Netz ist eigentlich neutral. Wenn man sich aber schon Google anschaut, dann ist ja schon, nein, das Netz, würde ich sagen, zumindest Suchmaschinen an sich sind nicht neutral. Sie sortieren für dich vorher schon aus, was denn die Informationen für dich sein könnten, die interessant sind. Neutral ist es nicht. Also weder hier in Deutschland noch woanders.
Ja, also Suchmaschinenneutralität ist jetzt nochmal eine Diskussion, die führt nochmal einen Tacken weiter. Aber wenn du grundsätzlich erstmal sagst, wie werden Daten behandelt, die in dem, was wir IP-Netze nennen und dann auch wirklich Internet nennen, wie die dort behandelt werden, dann kann man schon im Großen und Ganzen sagen, dass es natürlich abhängig von dem, was jetzt deine jeweilige Leitung kann etc. pp., dass Daten dort relativ gleich behandelt werden. Und die Kernfrage ist dabei eigentlich, soll es da drin wirklich Unterschiede geben? Sollen bestimmte Daten von bestimmten Absendern oder zu bestimmten Empfängern schneller übertragen werden. Beispielsweise, dass man sagt, es gibt eine Videoklasse und diese Videoklasse kannst du dir kaufen und dann kannst du entsprechend Dinge schneller transportieren lassen und das wird letzten Endes dann abgezwackt von der Gesamtkapazität. Das wird dann halt garantiert, dass das eine gewisse Bandbreite hat und dafür werden andere Dinge dann halt ein bisschen langsamer sein.
Gibt es das schon? Also gibt es in Deutschland, ist das, wenn ich dich so richtig verstehe, eher noch neutral, aber gibt es das in anderen Ländern, dass es eben nicht neutral mehr ist?
Ja, die Frage ist immer, wie du Netzneutralität definierst. Wenn du es jetzt wirklich auf diesen wirtschaftlichen Aspekt runterbrichst, dann muss man sagen, es gibt ein paar Länder und es gibt vor allem ein paar Bereiche, in denen ist das Netz nicht wahnsinnig neutral. Das, was du zum Beispiel als mobiles Internet verkauft bekommst, ist im Regelfall alles andere als neutral. Guckst du einfach mal in die ganz normalen Provider-Verträge rein, also die großen Provider beispielsweise, nicht alle, aber einige davon untersagen dir zum Beispiel die Nutzung von Voice over IP. Manche untersagen dir tatsächlich sogar Instant Messaging, was ich besonders witzig finde, weil wie man auch immer das technisch definieren möchte, was denn jetzt Instant Messaging ist und so weiter, ist ein bisschen außen vor. Aber das ist natürlich klar, da geht es um deren Geschäftsmodelle. Da geht es einmal darum, dass sie mit Datenübertragung weniger Kohle verdienen als mit Sprachtelefonie und mit SMS. Also das ist ein ganz klarer Business Case einfach an der Stelle. Sie sagen immer, es geht darum, die Netze aufrechtzuerhalten. Aber ehrlich gesagt, bei Instant Messaging muss ich sagen, da glaube ich Ihnen dieses Argument überhaupt nicht mehr. Wenn du jetzt allerdings die politische Dimension auch mit reinnimmst, dann ist auch die Frage, was ist eigentlich ein neutrales Netz? Auch in der politischen Dimension gibt ja immer wieder so Bestrebungen, solche Sachen wie Hadopi, also dieses Three Strikes and You're Out, dieses klassische, was in Frankreich inzwischen eingeführt wurde, dass dir das Netz abgeklemmt werden kann, respektive runtergedrosselt werden kann ab einem gewissen Punkt. Wenn du 3 Urheberrechtsverstöße gemacht hast und dabei erwischt worden bist, dann wird dir der Internetzugang abgeknapst. Allerdings gibt es noch keinen einzigen Fall, wo das jetzt wohl tatsächlich passiert ist, weil die französischen Behörden irgendwie Angst davor haben, das Ganze mal vor Gericht auszufechten. Das könnte ein bisschen kritisch werden für sie, denn das könnte vielleicht ein Verstoß gegen Grundrechte einfach sein, Menschen vom Internet komplett abzuschneiden, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ich im Zweifel dann natürlich über einen anderen Provider gehe an der Stelle. Aber das ist zum Beispiel die politische Dimension. Wenn man sich jetzt Netze anguckt wie China, wo es natürlich, ob man das Internet nennen kann, da können wir lange drüber diskutieren, aber da sind natürlich Eingriffe in den Datenverkehr einfach eine Tagesordnung, auch in anderen Staaten. Guck dir sowas an wie Syrien, das ist natürlich ein ganz extremer Fall, wo ganz extrem geguckt wird, was passiert denn überhaupt, wenn überhaupt noch Internet da ist. Tunesien war früher auch ein ganz tolles Beispiel, wo mit viel, viel Filtertechnik und so weiter geguckt wurde, was passiert hier und was können wir noch irgendwie ein bisschen mal auch abändern. Tatsächlich gab es wohl auch solche Fälle im Datenverkehr. Also das ist schon nicht ganz irrelevant, das Thema. Und da muss man schon fragen, wo wollen wir da eigentlich hin? Wie gesagt, auf der politischen Dimension einmal, aber momentan problematischer in unseren Breitengraden ist tatsächlich eher so die dieser wirtschaftliche Aspekt, nämlich die Frage, wer zahlt am Ende eigentlich für den zukünftigen Netzausbau und auf welche Art und Weise wollen wir das? Wollen wir, dass Best-Effort-Internet weiter ausgebaut wird oder dass die Telcos sich letzten Endes auf eine andere Art und Weise Kohle besorgen können?
Wenn du das jetzt schon so erwähnt hast, dass in verschiedenen Staaten politische Verhältnisse das beeinflussen, die Netzneutralität, auch in den USA ist es ja gerade so weit, dass Gesetze durchgewunken wurden, was diesbezüglich. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich das für mich mitbekomme? Also gibt es Tools oder andere Möglichkeiten, dass ich schauen kann, ob es denn hier, wo ich gerade mich befinde mit meinem Rechner oder mit meinem Telefon, Netzneutralität in Anführungsstrichen existiert?
Also tatsächlich kannst du immer versuchen, mit Tools das herauszufinden, aber es ist nicht ganz so leicht, weil du müsstest saubere Messpunkte haben und saubere Messpunkte hast du im Netz natürlich nicht. Es gibt immer ganz normale Delays auf den Leitungen in irgendwelchen Formen und die rauszufiltern ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Das heißt, eigentlich müsstest du es dadurch wissen, dass es dir jemand sagt. Nur das findet bislang nur sehr unzureichend statt. Klar, bei den mobilen Datentarifen, da steht es schlicht und einfach normalerweise in den allgemeinen Geschäftsbedingungen mit drin, aber ob darüber hinaus auch noch was gemacht wird, also da steht halt drin, Voice over IP ist ausgeschlossen, Peer-to-Peer-Dienste jeder Art sind ausgeschlossen, halt Instant Messaging steht halt bei einigen neuerdings mit drin und das vierte habe ich gerade vergessen, was auch noch mit dazu gehört und das ist natürlich, da ist es mehr oder minder transparent für dich, aber ansonsten ist es im Regelfall nicht transparent für dich, weil du es einfach nicht weißt. Es kann natürlich auch tatsächlich manchmal ein Eingriff notwendig sein. Das ist aber nicht ausgeschlossen, dass man das dann auch zulässt. Nur die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen. Also beispielsweise, wenn du eine totale Überlast hast auf deinem Netz als Provider und die ist nicht durch dich chronisch verschuldet, sondern wirklich nur punktuell, weil gerade irgendwas total schief läuft, weil dir ein Router ausfällt oder ähnliches. Das kann ja passieren, dass du dadurch dann irgendwie einfach mal ein bisschen Sheet in deinem Netz hast. So, warum solltest du dann nicht eingreifen können? Aus rein technischen Gründen an der Stelle. Das ist in Ordnung an und für sich. Aber es gibt genug Fälle, wo das nicht in Ordnung ist, nämlich dann, wenn es eigentlich darum geht, ja, du hast zu wenig Bandbreite, hast aber viel zu viele Kunden dafür und dann fängst du an, plötzlich gewisse Sachen rauszushapen. Das finden wir nicht so lustig.
Und Facebook zum Beispiel immer anzuzeigen?
Das wäre zum Beispiel die andere Variante davon, genau.
Ich kann mir jetzt so etwa vorstellen, was die Kampagne, eure Kampagne denn darstellen soll, denn Internet ist inzwischen ein öffentliches Gut und es würde, wenn man es öffentlich macht, vermutlich mehrere Menschen aufrütteln. Wer da mehr Interesse zu hat, sollte morgen vielleicht den Vortrag anschauen. Wer hier nicht im BCC ist, sollte es einfach per Stream tun. Mhm. Ihr habt 12.45 Uhr morgen euren Vortrag. Möchtest du noch eine Minute lang direkt was zur Kampagne sagen?
Ja, eine Minute lang kann ich gerne was zur Kampagne sagen und zwar, ja, leider sehe ich die Uhr dabei nicht, insofern müsste mir dann jemand winken. Also, die Kampagne wird sich darauf richten, dass wir sagen, dieses Thema muss auch immer runtergebrochen werden, was das denn eigentlich für den normalen Nutzer bedeutet. Denn ist es schön, wenn wir so im Kontext vom 28C3 mit den ganzen Nerds drüber reden können, das ist die eine Geschichte, aber letzten Endes geht es darum, das wirklich auch an die Menschen zu vermitteln, die davon am Ende alle auch betroffen sind, die das vielleicht nicht verstehen, die nicht wissen, warum eigentlich das, was ihnen momentan als IPTV verkauft wird und so weiter, warum das von ihrer Bandbreite abgeht und warum das eigentlich Schiete ist, wenn das so ist. Solche Geschichten, das können sie nicht wissen. Woher auch? Wer erklärt es Ihnen denn? Und genau das ist letzten Endes das Ziel unserer Kampagne, dass wir an der Stelle schlicht und einfach mal sagen, darum geht's und genau das wollen wir mal thematisieren und am Ende möglichst die politischen Entscheider dazu zu bringen, das anständig zu regeln.
Dann sind wir mal gespannt und beobachten eure Kampagne. Ich vermute, morgen soll es losgehen. Danke, dass du hier warst.
Sehr gerne.
So, das war's auch für heute. Live aus dem Berliner Kongresszentrum vom 28. Chaos Communication Kongress, der hier noch die nächsten 3 Tage stattfindet. Für die, die nicht in Berlin weilen bzw. keine Karten bekommen haben oder whatever, im Netz werden die viele der Vorträge auch gestreamt. Lassen sich da auch angucken oder auch später nochmal reinhorchen, sehen, wen es interessiert. Ansonsten einen schönen Abend. Tschüss.
Behind enemy lines.
2, 8, 4, 3.
Der 28. Chaos Communication Kongress vom 27. bis zum 30. Dezember 2011 im Berliner Kongresszentrum.
That's it for tonight's Congress Radio. We are signing off for the day. This is DMC for the listeners on 88.4 FM. Guten Abend. And for the people listening on the internet, we will be back tomorrow. You can enjoy some Creative Commons licensed music for the rest of the night.
Blame it on the radicals. What's all this? Talk about conspiracy. Just look back.
Now, I don't usually do this on the radio, but I want to say hi to a few people. First of all, thanks to Psychic for generously lending me a lot of his gear that makes this radio puzzle. And, well, thanks to the only Joey as well. The only Joey. He let us use his compressor limiter, which has lots of blinking lights, so that means the music sounds better. And of course, the HXX Foundation, without whom this whole studio wouldn't even be possible. Now, the rest of the night, DJ Random will be your companion. Taking you through a random journey, through the landscape of Creative Commons music. And on tomorrow's program, Wednesday 28th, we have from 7 till 8, Binary Voice, with your host, the Journalist of the Year 2011, Breno de Winter. Then from 8 to 9, we have Vienna Calling with yours truly, GMC and Social Hack, which will also be broadcast in Vienna on Orange. And then, from 9 till 11 p.m., we have the Queer Geek Show, live from BO4, with Mitch Altman, Jimmy Rogers, myself, Social Hit, and a lot of other people. So, make sure to tune in again. 28C3 Congress Radio tomorrow at 7 p.m. sharp or at aboutish. Just to give you a little impression, BCC is emptying out. There's some people sticking around the lounge. And there's me, GMC, live from Studio Stuhlenlager. The BCC for the 28th Chaos Communication Congress. You never guess, this is Spintronic. Runaway, and that's what I'm going to be. I am locking up the studio. A good evening.